Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, zu Friedrich von Bohlschwing, dem Bekunder von Bethel, da kam einmal der Chefarzt des Bethel-Krankenhauses, um ihm die traurige Nachricht zu überbringen, dass ein Patient im Krankenhaus kurz vor dem Sterben stünde. Bohlschwing fragte den Professor Medizin sofort: Haben Sie denn schon um seine Rettung gebetet? Und der Mediziner und sein Assistent lächelten nur diskret und Bohlschwing sagt: Also wohl nicht, gut, dann will ich jetzt mal die Sache mit Gott selbst bereden. Und er verschwand für eine Stunde in seinem Kämmerlein und als er rauskam, da ging er sofort in das Zimmer des sterbenden Patienten. Und die dort stehende Krankenschwester erwartete Bohlschwing schon mit den Worten: Herr Pastor, seit einer halben Stunde geht es dem Kranken plötzlich besser. Einige Wochen später war dieser Sterbende dann wieder genesen. Und als der Professor der Medizin das sah, da ging er zu Bohlschwing hin und sagte: Ich werde auf keinen Fall wieder hämisch lächeln, wenn Sie mich zum Beten auffordern. Dieser Bohlschwing war also im Vertrauen auf Gottes Allmacht ins Gebet gegangen. Freilich, Gott hat es in diesem Fall in seiner souveränen Gnade geschenkt, dass es dem Sterbenden schon nach einer halben Stunde viel besser ging. Und natürlich können wir hier keine allgemeingültige Regel daraus machen, dass unser Gebet auch so erhört wird, geschweige denn so in so kurzer Zeit. Aber Gott kann es eben in seiner Allmacht schenken, wenn er es will. Aber was wir auf jeden Fall als allgemeingültige Regel für uns aus diesem Geschehnis erkennen können, ist: Gott will, dass wir beten. Und nicht nur das, er will auch, dass wir als seine Kinder anhaltend beten. Und er gibt sogar dem beharrlichen Gebet eine Verheißung. An zwei Stellen macht das unser Herr, macht das Jesus Christus im Evangelium sehr deutlich. Einmal in Lukas 11, wo er von einem Mann spricht, der seinen Freund ständig in den Ohren legt und ihn bittet und ihm etwas, ja, und ihn fragt, ihm etwas zu geben, bis er ihm schließlich gibt, was er will, weil er ihn eben so bedrängt hat. Und im Anschluss an diese Geschichte sagt Jesus: Wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Also wer immer wieder kommt, wer immer wieder zu mir kommt und anklopft, dem wird auch gegeben werden. Der wird auch beschenkt werden. Und die zweite Geschichte... Moment, davon lassen wir uns nicht stören. Ich schalte mal hier. Oh, ein Anruf. Aber macht nichts. Jetzt sind alle wieder wach, ja. Im Anschluss, also die zweite Geschichte dazu erzählt Jesus selber in Lukas 18. Das ist auch unser Predigttext für heute Morgen. Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Dort erzählt Jesus ein Gleichnis. Lukas 18, die Verse 1 bis 8. Ich lese uns den Text vor. Jesus sagte seinen Jüngern ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber auch eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und der Richter wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihm nicht lange hinausziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde den Glauben finden auf Erden? Zunächst einmal ist es sehr interessant, welche Gleichnisfiguren Jesus hier auswählt. Auf der einen Seite haben wir einen fragwürdigen und unseriösen Richter. Ich könnte sagen, ein Richter gnadenlos nicht wegen seines Urteils, sondern wegen seiner Pflichtvergessenheit. Denn Recht zu schaffen, Das ist doch eigentlich sein Beruf, aber im Fall der Witwe passiert zunächst nichts. Die Witwe kommt zu ihm und bittet ihn immer wieder, aber es passiert nichts. Er tut nichts. Und gerade dieser Richter gnadenlos wird von Jesus nun als Figur ausgewählt, um Gottes Verhältnis zu unseren Gebeten zu verdeutlichen. Wohlgemerkt, der Richter steht ja nicht direkt für Gott. Er soll nicht Gott darstellen an sich und doch, soll an ihm, an diesem Richter, das Verhalten Gottes zu uns aufgezeigt werden. Also, wir wollen uns fragen, wie geht Jesus hier in diesem Gleichnis vor? Er gebraucht diese Figur des Richters nach der bekannten Logik vom Geringeren zum Größeren, also nach dem Motto, wenn dieser unseriöse Richter schon so handelt, wie er hier handelt, wenn er letztendlich der Witwe stattgibt, ihrer Bitte stattgibt, wird dann erst Gott euch gegenüber tun. Und wenn Sie das Gleichnis genau unter die Lupe nehmen, dann sehen Sie, das ist ja eine einzige direkte Entsprechung zwischen diesem Richter und Gott gibt. Nämlich beide belohnen auf dieselbe Art und Weise, wenn jemand beharrlich bittet. Ansonsten ist dieser Richter in unserem Gleichnis eher eine fragwürdige Person. Was lesen wir denn noch von ihm in diesem Gleichnis? Da heißt es, er scheut sich vor keinem Menschen. Also ein Hinweis ja, auf seine Machtposition. Vor ihm ja, musste man sich in Acht nehmen. Er hatte selber Macht. Er scheute sich sonst vor keinem Menschen. Aber was weitaus schwerer wiegt hier in so einem Gleichnis, ist das Zitat hier, er fürchtete sich auch nicht vor Gott. Und das ist für einen jüdischen Richter eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Richter in Israel hätte ja, sich normalerweise an die Tora, an das Gesetz Gottes halten müssten und danach seine Prozesse, seine Entscheidungen richten müssen, eben im Namen Gottes. Hätte er Recht schaffen müssen. Und da Gott ja will, dass auch den Schwachen Recht verschafft werde, und da er auch der Gott der Witwen und Waisen ist, hätte dieser Richter eigentlich aufmerksam der Witwe zuhören müssen. Eigentlich, aber er stellt sich ja taub. Das ist die eine Person hier in unserem Gleichnis, dieser ungerechte Richter. Und auf der anderen Seite haben wir die Witwe. Eine Witwe war damals im alten Israel im wahrsten Sinn des Wortes arm dran. Denn mit ihrem Mann verlor eine Witwe auch jede rechtliche, soziale und auch wirtschaftliche Absicherung. Sie war darauf angewiesen, dass sich nun jemand ihrer erbarmt, dass sich jemand um sie kümmert. Sie selbst konnte im Grunde genommen nicht viel tun, um ihre Situation zu verbessern. Also im Gegenteil, sie weiß hier, dass allein dieser Richter Macht hat, hier zu helfen. Sie tritt hier auf als völlige machtlose Person vor diesem Richter. Sie ist eine machtlose Person der israelitischen Gesellschaft. Und so sind Witwen in der Bibel zusammen mit Waisen eben ein Urbild für den völlig abhängigen und schutzbedürftigen Menschen. Und damit ist unsere Witwe in dem Gleichnis ihrem Widersacher völlig hilflos ausgeliefert. Wer ihr da zu schaffen macht, wird uns in unserem Gleichnis nicht direkt gesagt. Jedenfalls ist sie ihrem Widersacher völlig hilflos ausgeliefert. Und so weiß sie eben jetzt nur noch einen Ausweg, der Richter. Nur er kann mir aus diesem ganzen Schlamassel heraushelfen. Nur er kann mir zu meinem Recht verhelfen. Er ist meine letzte Hoffnung. Ausgerechnet diese wehrlose Witwe wird uns in diesem Gleichnis ja gewissermaßen als Bild für die Gemeinde Jesu vor Augen gemalt. Diese wehrlose Witwe. Und um die ganze Tragweite dieses Gleichnisses voll begreifen zu können, müssen wir neben diesen beiden Hauptfiguren des Gleichnisses noch den Kontext unseres Gleichnisses beachten, in den hinein Jesus diese Geschichte spricht. Wenn wir die Verse vor unserem Predigtext anschauen, dann sehen wir, dass Jesus seinen Jüngern vom Reich Gottes erzählt. Er sagt, ich werde wiederkommen und ihr sollt auf diesen Tag warten. Auch wenn ihr hier auf Erden noch einiges an Leid erdulden müsst. Und dann sehen wir in Vers 7 und Vers 8 in unserem Predigtext, dass Jesus darauf anspielt. Er sagt, Gott wird euch Recht verschaffen. Ihr, die ihr Tag und Nacht zu ihm ruft, er wird es nicht lange hinausziehen. Also mit anderen Worten, wenn ihr anhaltend dafür betet, dass eure Verfolgung und euer Leid als Jünger hier auf Erden ein Ende nehmen soll, dann wird Gott euer Gebet auch hören, indem nämlich Jesus, wiederkommt. Und so heißt es dann auch in Vers 8, Gott wird ihn recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn wiederkommen wird, meinst du, er wird solchen Glauben finden auf Erden? In erster Linie sagt uns Jesus mit diesem Gleichnis, wenn wir als Christen anhaltend beten, wenn wir beten, dein Reich komme, dann hat das im Letzten, dann hat es im Grunde genommen auch Einfluss auf den souveränen Weltplan Gottes. Und so erhält dieses Gleichnis auf einmal eine äußerst weitreichende Dimension. Denn ausgerechnet die Gemeinde Jesu, die hier als wehrlose und rechtlose Witwe erscheint, ausgerechnet die Gemeinde Jesu soll durch ihr Gebet Einfluss haben auf, ja, auf das Weltregiment Gottes, auf den Zeitpunkt des letzten Tages. Viele Staatsmänner haben ja versucht, Einfluss zu nehmen auf die Weltgeschichte. Sie haben versucht, auf das Weltgeschehen nach ihren Vorstellungen Einfluss zu nehmen. Sie haben versucht, die Welt nach ihren Vorstellungen zu lenken. Und doch waren sie im Grunde genommen dabei nur Marionetten in der Hand des allmächtigen Gottes. Zum Beispiel ein Kyros oder ein Nebukadnezar. Was haben sie denn davon gewusst, welche Rolle sie in dem Drama spielten, das ja nach Gottes Regie vonstatten ging? Sie haben nichts davon gewusst und trotzdem versuchten sie, Einfluss zu nehmen auf das Weltgeschehen. Und nun wird uns hier gesagt, dass wir Christen gegenüber diesen großen, einflussreichen Persönlichkeiten der Weltgeschichte sozusagen am längeren Hebel sitzen. Warum? Weil wir eben mit gefalteten Händen den Hebelarm gewissermaßen herunterdrücken, weil wir am strategischen Schlüsselpunkt des Weltgeschehens sitzen. Gemeinde Jesu ruht im Gebet vor eurem Gott, der allein ganz souverän die Geschicke dieser Welt lenkt. Also, wir haben hier eine ungeheure Aussage. Der kleine, wehrlose Haufen der Gemeinde Jesu nimmt durch seine Gebete Einfluss auf das souveräne Handeln Gottes. Indem die Gemeinde Jesu betet, dein Reich komme, hat sie Einfluss auf den letzten Tag, auf das Kommen Jesu. Aber damit ist uns als Gemeinde Jesu aber auch die Zeit vor dem Kommen Jesu zum Gebet anvertraut. Eben, weil die jetzige Zeit ja auf diesen letzten Tag hin auf Jesu Wiederkunft ausgerichtet ist. Beides hängt ja unmittelbar zusammen. Wer betet, dein Reich soll kommen, der betet auch eben, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und deswegen bezieht sich unser Gleichnis nicht nur auf die Bitte der Jünger, dass Gott ihnen Recht verschaffen soll, indem er sie ja durch seine Wiederkunft aus den Händen ihrer Widersacher befreit, sondern unser Gleichnis hat auch Relevanz für das Gebet der Gemeinde Jesu in der Zeit bis dahin, bis zu dem letzten Tag. Und deswegen heißt es hier in Vers 1, dass es ein Gleichnis darüber ist, dass wir alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen im Gebet. Es geht also auch um das Gebet im Allgemeinen. Wir schauen uns also an, wie die Witwe hier selbst betet, um zu lernen, wie Gott von uns, von der Gemeinde Jesu gebeten werden will. Wie also will Gott von uns gebeten sein? Das Erste, was mir dieser Frau auffällt, ist ihr zielgerichtetes Handeln. Sie steckt in tiefer Not, ihr Widersacher will ihr Unrecht tun, vielleicht ja, will er sie von Haus und Hof vertreiben, das steht hier eben nicht, aber wir wissen, dass sie mitten in dieser Not weiß, mir kann eben kein anderer helfen als nur dieser Richter. Mir helfen keine Bittgänge zu meinem Feind, mir helfen auch keine anderen ausgeklügelten Schachzüge, mir können auch ja, überhaupt keine anderen Leute helfen. Nur eines kann mir helfen. Dass ich diesen einen Mann, diesen Richter, für mich gewinne. Er kann durch ein einziges Wort meine Not wenden. Er ist der Einzige, der die Macht dazu hat. Er ist der Einzige, der meine Notsituation wenden kann. Sie setzt alles auf diese eine Karte. Sie setzt alles auf diesen Richter. Und so wie der Richter gewissermaßen im weltlichen Regiment sitzt, so sitzt Gott im Weltregiment. Und Jesus sagt uns damit, durch die Blume dieses Gleichnisses, wenn ihr als meine Kinder damit ernst machen würdet, wenn du damit ernst machen würdest, dass Gott im Weltregiment sitzt, Und dass er dein persönliches Schicksal und das Geschick dieser Welt in den Händen hält, wenn du es also ernst nehmen würdest, dass ja, es auf diesen Regimenten allein ankommt, dann würdest du auch mit dieser Unnachgiebigkeit, mit dieser Ausdauer, mit dieser Intensität, man muss fast schon sagen, dieser ja, Penetranz Gott in den Ohren liegen. Wenn wir uns die Witwe anschauen, dann könnte man ja denken, eigentlich ziemlich respektlos, wie sie handelt. Die ganze Zeit auf den Richter loszustürmen und ihm in die Ohren zu liegen, bei Gott ist es aber anders. Wenn wir ihm, ja, in diesem Bild gesprochen, in den Ohren liegen, dann ist das gerade kein Zeichen der Respektlosigkeit ihm gegenüber, sondern ein Zeichen dafür, dass ich weiß, dass er allein im Regiment sitzt, dass ich ihn ernst nehme als den Weltregenten. Die Witwe sieht ihre ganze Hilflosigkeit und geht nun zu dem Richter hin, der allein ihr Hilfe geben kann. Und so geht der Beter im Wissen um seine Machtlosigkeit zu Gott, in dem Wissen, dass Gott allein einzugreifen vermag. Und mit diesem Wissen um den allmächtigen Weltregenten kommt auch das Zweite hier ins Blickfeld. Das Zweite, was einen betenden Christen nach Jesu Vorstellung ausmacht. Wir sehen das hier an der Witwe. Weil sie weiß, dass ihr nur der Richter helfen kann, entwickelt sie auf einmal eine sagenhafte Ausdauer. Mit unglaublicher Intensität bringt sie ihre Bitte vor diesen Richter. Sie sehen das hier in den Versen 4 und 5. Auch an der Reaktion des Richters, da heißt es zunächst in Vers 4, er wollte lange nicht. Das heißt, die Witwe blieb dran. Über einen längeren Zeitraum, immer und immer wieder, klopft sie an die Tür des Richters an. Immer wieder nahm sie den Weg auf sich zu ihm. Und immer wieder wiederholte sie dasselbe Anliegen vor ihm. Und so sagt der Richter auch in Vers 5, sie macht mir so viel Mühe, also ich kann sie einfach nicht abschütteln. Sie hängt mir gewissermaßen an wie eine Klette. Die Witwe bleibt dran, sie ist ausdauernd. Das ist das Zweite. Sie handelt zielgerichtet, das war das Erste, und sie ist ausdauernd. Der bekannte Evangelist Wilhelm Pahls, der erzählt einmal, dass er über 20 Jahre lang täglich dafür gebetet hat, dass seine Eltern zum Glauben kommen. Und Gott hat es geschenkt, dass seine Eltern im hohen Alter zu ihm finden durften. Über 20 Jahre lang immer wieder Gott das gleiche Anliegen vorbringen. Das kann in einem Jahr im Grunde genommen auch den letzten Nerv rauben. Es kann sehr zermürbend sein, über einen längeren Zeitraum für ein Anliegen zu beten, weil allem Anschein nach eben nichts passiert. Aber Gott will, dass wir dranbleiben. Im Gebet für Nichtchristen hier in Gießen oder anderswo oder auch in Hannover. Dass wir dranbleiben im Gebet für unsere Gemeinde, im Gebet für die Ältesten, für die Verkündiger. Auch das ist eben wichtig. Spurgeon hat einmal gesagt zu seiner Gemeinde, als er auf der Kanzel stand, wenn ihr nicht für mich als euren Pastor, als euren Prediger betet, dann steige ich nicht auf die Kanzel. Das ist wichtig, auch für die Verkündiger regelmäßig zu beten. Aber bei der Ausdauer der Witwe wird noch ein zweites deutlich. Sie stellt sich eben nicht einfach vor den Richter hin und schweigt, sondern ich gehe davon aus, dass es ja förmlich aus ihrem Herzen heraussprudelt. Sie kommt direkt mit ihrem Anliegen vor dem Richter. Mit anderen Worten, sie macht aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Also die Witwe stellt sich jetzt nicht vor den Richter hin und sagt, dein Wille geschehe. Das hätte sie auch machen können. Und deswegen sollte die Bitte, dein Wille geschehe, die ja so wichtig ist, nie am Anfang unseres Gebetes stehen, sondern eben am Ende. Warum? Weil ich es ja mir mit der Bitte, dein Wille geschehe, auch sehr leicht machen kann. Nach dem Motto, es kommt ja sowieso alles, wie Gott will. Also wozu denn mit Ausdauer beten? Nach unserem Gleichnis zu urteilen, will Gott eben nicht, dass wir einfach beten, dein Wille geschehe und es dann dabei belassen. Die Bitte, dein Wille geschehe, kann, ich betone, kann die Einstellung enthalten, es lohnt sich ja gar nicht, über einen längeren Zeitraum für etwas zu beten. Unser Herr ist uns da das richtige Vorbild. Zuerst hat er im Garten Gethsemane seine ganze Not Gott hingeschrien, ihm gesagt, was ihn bewegt, und dann erst hat er gebetet, dein Wille geschehe. Auch Martin Luther hat einmal gesagt, zuerst muss ich meinen Mantel weit aufmachen, zuerst muss ich kräftig, muss ich herzhaft und ganz ungeniert alles sagen, was ich von meinem Vater will. Und das will auch Gott von uns, denn er will ja unser Vater sein, der ist unser Vater. Und einem Vater kann man eben frisch und offen alles das sagen, was einem im Herzen bewegt. Na klar kommen da auch Gebete auf unsere Lippen, deren Erhörung Gott so nicht für uns vorgesehen hat. Aber trotzdem, denke ich, will Gott sie hören. Und wir können ja auch gar nicht anders als solche Gebete vor ihm bringen. Denn um zu wissen, was für uns das Richtige ist, was mir Not tut, da müssten wir ja hellseherische Fähigkeiten haben oder da müsste ich meine Lebensgeschichte aus Gottes Perspektive deuten können. So bete ich etwa, Herr, lass mich gesund werden, und in Wirklichkeit habe ich es vielleicht bitter nötig, die Schule des Leidens noch weiter zu besuchen. Gott will eben als unser Vater alle unsere Herzensanliegen wissen. Frei heraus. Er ist ja unser Vater. Und der Vater ist eben nicht böse, wenn die kleine Tochter oder der kleine Sohn ihm alles erzählt, was sie bewegt, auch ihre Wünsche. Und so sollen wir eben, nachdem wir Gott alles frei heraus anvertraut haben, am Schluss einen dicken Strich ziehen und dann sagen, dein Wille geschehe. Du wirst es letztendlich recht machen. Das war das Zweite, was die Witwe hier bestimmte. Ihre Ausdauer. Sie liegt ihrem Richter in den Ohren. Immer und immer wieder sucht sie ihn auf. Und so auch wir. Gott will von uns gebeten sein, Tag für Tag, immer und immer wieder, auch und gerade auch mit denselben Anliegen. Ein Drittes fällt hier in unserem Gleichnis auf. Es wird eigentlich, und vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, viel mehr vom Richter geredet als von der Witwe. In den 4 Versen des Gleichnisses von Vers 2 bis Vers 5, da wird nur ein einziger Vers aus der Sicht der Witwe geschildert, nämlich Vers 3. Die anderen 3 Verse sprechen aus der Perspektive des Richters. Die Intensität, mit der die Witwe den Richter anfleht, und im Griechischen kommt das noch viel deutlicher zum Ausdruck, dass sie immer und immer wiederkommt, diese Ausdauer, die hängt auch damit zusammen, dass der Richter ungerecht ist und ein, ja, man könnte sagen, ein steinernes Herz hat. Und damit will Jesus hier in diesem Gleichnis sagen, genauso stur, hartherzig und uninteressiert, wie der Richter hier tatsächlich ist, so erscheint uns Gott oft. Wir meinen oft, Gott gehe immer wieder über unsere Gebete hinweg und dann zur Tagesordnung über. Aber so ist es eben nicht. Der Dichter Rilke hat es einmal so versucht auszudrücken. Er sagte, ist unser Beten nicht immer wieder wie ein Telefonieren, bei dem sich auf der anderen Seite niemand meldet oder bei dem er plötzlich auflegt, wenn wir gerade auf unser Thema zu sprechen kommen? Und wer von uns hat diese Erfahrung noch nicht gemacht, dass man am liebsten resignieren oder vielleicht auch rebellieren möchte, ja, wenn der Himmel wie zugemauert erscheint? Schauen Sie sich die Witwe an. Was macht sie hier? Sie fühlt sich durch das Schweigen des Richters geradezu veranlasst, nur noch mehr auf ihn einzudringen. Das ist das Dritte. Gottes Schweigen will uns selber nicht zum Schweigen bringen. Das ist das Dritte. Gottes Schweigen will uns nicht zum Schweigen bringen. Denn Gott schweigt deshalb sehr oft, damit wir nicht schicksalsgläubig die Hände in den Schoß legen und sagen, ach, es kommt ja eh alles, wie es kommen muss, wie es Gott gewollt hat, sondern er schweigt oft, damit wir lernen, im Ansturm auf ihn und im unablässigen Kontakt mit ihm zu bleiben. Der Philosoph Søren Kierkegaard war in vielem ein strittiger und sehr problematischer Denker, aber ich denke, in einem Punkt, da hat er doch etwas Richtiges gesagt. Er sagt einmal, Gott begibt sich immer wieder ins Inkognito. Er macht sich uns in gewissermaßen ungewiss und sogar zweideutig, damit wir in eine ja bewegte und suchende Unsicherheit gestürzt werden und damit ja eine innere Leidenschaft in uns erwache. So sagt es Kierkegaard hier. Und es stimmt, es mag sein, dass Gott manchmal deshalb schweigt und wartet, obwohl ich ihn anstürme, nur damit, dass ich ja mit dem Ziel, damit ich umso intensiver und stürmischer nach ihm suche. Denken Sie nur an die kananäische Frau in Matthäus 15. Wie hat unser Herr sich ihr gegenüber verhalten. Sie kommt zu ihm und schreit um Hilfe für ihre besessene Tochter. Sie stürmt Jesus an. Und wie reagiert Jesus? Er antwortet ihr zunächst kein Wort. Und manch einer denkt, der den Text liest, wie kann Jesus nur so gegenüber dieser Frau handeln? Aber diese Frau nimmt einen weiteren Anlauf und stürmt auf Jesus ein. Herr, hilf mir doch! Und dann sagt Jesus, dass sie nicht zu dem Volk Israel gehört, zu dem er gesandt ist. Aber auch davon lässt sich die kanäische Frau nicht beeindrucken. Sie bleibt dran und versucht es immer weiter. Und wir sehen hier, Jesus reagiert so abweisend zunächst gegenüber der Frau, weil er von vornherein will, dass sie dran bleibt. Und dann hat er sich schließlich doch über sie erbarmt und sagt dann, Herr, und sagt dann, Frau, dein Glauben ist groß, dir geschehe, wie du willst. In unserem Gleichnis liegt gerade hier der eigentliche Unterschied zwischen dem Richter und Gott. Der Richter gibt der Witwe schließlich nur nach, weil er von ihr förmlich weich geklopft wird und weil er Angst hat, dass sie womöglich noch rabiat gegen ihn wird. Aber Gott ist anders. Wie viel mehr, sagt Jesus in Vers 7, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel, der doch gerecht ist, seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Und hier liegt zwischen den Zeilen auch ein, ja, man könnte sagen, ein wenig Ironie von Jesus. Mit der Botschaft an uns, ihr, die ihr Gläubige seid, ihr macht gleich ja schlapp, wenn Gott nicht auf euer erstes Gebet gleich zur Stelle ist, obwohl doch Gott, wenn er sich eine Weile versteckt hält, nur sehen will, ob ihr auch treu dranbleibt. Er wartet darauf, dass du dranbleibst. Und nun schaut euch diese Witwe an, die diesen Richter vor sich hat und ja, diesen ungerechten Richter vor sich hat und nicht eben Gott und doch eben nicht schlapp macht. Die Witwe muss im Grunde genommen hier ein Herz aufbrechen, das hart ist wie ein Panzerschrank. Und ihr, als die Gläubigen, als diejenigen, die Gott vertrauen, ihr rennt eigentlich bei Gott mit euren Gebeten offene Türen ein. Und darum sollt ihr anhalten im Gebet. Ihr sollt anhaltend beten, auch wenn Gott zunächst schweigt. Ein viertes und letztes müssen wir in unserem Gleichnis bedenken. Das Gleichnis ist zum Schluss ja ganz auf den jüngsten Tag ausgerichtet und schließt darum mit der Frage, wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, solchen Glauben finden auf Erden? Jesus fragt sich, werde ich diesen Glauben finden oder werden die Leute, wenn ich wiederkomme, alle eingeschlafen sein? Und damit will er im Grunde genommen sagen, wer auf die Wiederkunft Jesu wartet, der betet und der bleibt dran und der bleibt damit auch wach im Vertrauen auf den wiederkommenden Herrn. Mit anderen Worten, unser Glaube hängt unmittelbar und untrennbar mit unserem Gebetsleben zusammen. Nicht wahr? Eigentlich würde man ja erwarten, dass Jesus zum Schluss sagt, werde ich solche Beter finden, wenn ich wiederkomme. Aber so lautet der Schlusssatz eben nicht, sondern werde ich solchen Glauben finden auf Erden. Das heißt, wer beharrlich und mit Ausdauer auch über Jahre hinweg Gott seine Anliegen im Gebet anbefiehlt, der vertraut, dass Gott allein Macht hat, ihm zu helfen. Und damit schließt sich am Ende der Kreis wieder mit dem, was wir zuerst gesagt hatten über diese Witwe. Sie weiß um ihre Hilflosigkeit, sie weiß um ihren fehlenden Schutz, aber sie kennt auch die einzige Adresse, wo ihr Recht verschafft werden kann. Gott will, dass wir mit Ausdauer unsere Bitten vor ihm bringen, weil wir ja, ihm damit zu verstehen geben, dass wir vertrauen, dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. So wie Mose wusste, solange ich die Hand hebe, wird Gott für uns streiten gegen die Amalekiter. Sollen auch wir wissen, wenn ich im Gebet verharre, dann wird auch Gott für mich streiten. Dann wird Gott auch für unsere Gemeinde streiten. Das ja, ist im Grunde genommen das richtige Gemeindeaufbaukonzept. Unsere Bitten finden also dort oben bei Gott Gehör. Aber die Frage ist, finden sie auch hier unten, oder findet Gott hier unten auch Bittende? Findet er Beter? Das ist das eigentliche Problem. Nicht, ob unsere Gebete Erhörung finden, sondern ob sich Beter finden, die wissen, wie wichtig beharrliches Gebet ist. Oft sehen wir ja keine direkten Resultate auf unsere Gebete. Und dann resignieren wir und denken insgeheim, eigentlich kann ich auch meine Zeit besser nutzen als im Gebet. Lassen Sie mich mit einer Geschichte schließen, die ich vor kurzem las. In Tansania und Kenia, da lebt der Volksstamm der Maasai. Und unter diesen Maasai lebt auch der deutsche Missionar Stefan Scheuerl, ein lutherischer Pfarrer, mit seiner Familie. Und er selbst darf in diesen Tagen den Segen Gottes erleben. Viele aus dem Stamm der Maasai kommen nämlich in diesen Tagen zum Glauben. Stefan Scheuerl hat alleine 4.000 bis 5.000 Menschen von diesem Stamm getauft. Aber noch vor 100 Jahren sah das ganz anders aus. Die ersten Missionare, die 1896 zu den Maasai kamen, die wurden in der Nacht nach ihrer Ankunft in ihren Zelten erstochen. Danach reisten immer wieder Missionare aus und lebten dort mit diesem Hirtenvolk. Über 60 Jahre dauerte es, bis die ersten Maasai zum Glauben kamen. Und jetzt, in diesen Tagen, scheint eine regelrechte Erweckung ausgebrochen zu sein. Aber dieser Stefan Scheuerl sagt selber, Zitat, ich habe die Früchte eingesammelt von Jahrzehnten Gebet und Mission meiner Vorgänger. Dieser Missionar weiß darum, wie wichtig die Gebete der vielen Missionare vor ihm waren. Und es kann sein, und oft ist es so, dass wir nicht sofort Resultate unserer Gebete sehen. Ja, manchmal ist es so, dass die Gebete uns gewissermaßen überleben. Das heißt, sie werden bei Gott aufbewahrt und dann zu gegebener Zeit von ihm erhört. Aber das sollte uns eben Mut machen. Lassen Sie uns eben nicht auf das schauen, was uns umgibt, auf die geistliche Situation in Deutschland oder auf die geistliche Situation in unserer Familie oder in unserer Verwandtschaft, sondern lassen Sie uns solche sein, die Gott in den Ohren liegen und die ihn bitten. Und lassen Sie uns solche sein, die sein Wort als bare Münze nehmen und darauf vertrauen. Lassen Sie uns mit Ausdauer und dem Vertrauen auf den allmächtigen und souveränen Gott unsere Gebete vor ihm bringen. Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.